Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich heiße Marc Diening und jetzt gerade am Himmelfahrtstag hatten wir hier im RBB 24 Inforadio ja sowas wie einen Unterwegs-Spezialtag. Zwischen 6 Uhr und 20 Uhr lief in jeder Stunde des Tages wenigstens ein Unterwegs und ich hatte die Ziele dafür ausgesucht nach möglichst schneller Erreichbarkeit, etwa für Kurztrips an einem langen Wochenende. Heute aber geht's wieder weiter weg, nach Schottland und unter anderem in die Stadt Perth. Die liegt zwischen Edinburgh und Aberdeen und schreibt sich P-E-R-T-H. Perth halt, dachte ich. Und erzähle das, weil ich mal auf einer Reise einen alten Schotten nach dem Weg nach Perth gefragt habe, er mich aber nicht verstand. Bis ich es ihm auf einer Karte zeigte, worauf er rief, "Oh, Perth!" oder so ähnlich. Also den schottischen Akzent lerne ich nicht mehr. Dafür heute aber viel über die Stadt, die eine große königliche Geschichte aufweist. Gabi Biesinger bringt uns diese näher.
Ein sonniger, aber kühler Frühlingsmorgen in den Gärten von Scone Palace. Chefkurator Stephen Brannigan fröstelt im Schatten etwas in seinem dunkelblauen Anzug. Aber er lässt es sich nicht nehmen, den Witz zu machen, den Schotten immer machen, wenn ausnahmsweise mal die Sonne scheint.
Well, it's always beautiful weather at Scone, of course, and in Scotland it's always sunny.
So ist das Wetter hier immer. Vor der kleinen Kapelle beschreibt Brannigan die historische Bedeutung eines gräulich verwitterten Steinblocks, um den herum Namenstafeln von schottischen Königen eingelassen sind. Im Jahr 843 wurde an dieser Stelle der erste schottische König gekrönt und dann weitere im Laufe der Jahrhunderte, insgesamt 42. Darunter ein gewisser Macbeth im Jahr 1040.
42 Kings of Scots, including of course Macbeth in 1040, so he's not underneath this stone, by the way.
Der Name Scone kommt aus dem Skandinavischen und bedeutet wunderschöner Ort. Und das wolle ja wohl niemand bestreiten, lacht Brannigan beim Blick in den Garten mit Frühlingsblumen.
The word Scone, not Scone, the word Scone is Scandinavian for beautiful place. Okay, and look at this. This one really couldn't be better, could it?
Der verwitterte Stein vor Scone Palace ist aber nur ein Platzhalter. Der echte Stein, Stone of Scone, liegt seit einem Jahr ein paar Kilometer weiter entfernt im Perth Museum, streng bewacht im eigens gebauten Sicherheitsraum. Er muss auch heutzutage noch bei Krönungen zugegen sein, wird dann aber nach London gebracht. Die Schotten sehen den Stone of Scone als ein Nationalheiligtum, weshalb es ihnen wichtig war, dass er in die Nähe seiner ursprünglichen Wirkungsstätte zurückkehrt. Seine vorerst letzte große Reise hat er im Mai 2023 hinter sich gebracht, als er in der Londoner Westminster Abbey unter dem Krönungsstuhl von König Charles III. Lag. Stephen Brannigan gefällt es, etwas zu spekulieren im Land der Mythen und vergangenen Königreiche, wo Fakten und Fantasien manchmal verschmelzen.
We have our replica stone of Scone. We're at the Perth Museum. You saw the stone that they say is the real stone. I don't know where to believe them or not.
Er sei sich nicht so sicher, ob die im Museum sich sicher sein können, welcher Stein nun der echte ist, meinte er augenzwinkernd. Und das ist gar nicht so weit hergeholt, wenn man sich anhört, welch ein aufregendes Leben der historische Stein allein in den letzten 100 Jahren führte. Im Juni 1914 attackierten Frauenrechtlerinnen den Stone of Scone. Die Suffragetten wollten ihrer Forderung nach dem Frauenwahlrecht Nachdruck verleihen, indem sie eine Bombe am Krönungsstuhl in der Westminster Abbey anbrachten.
Your target is the Stone of Scone, located within the coronation chair. Hang the bomb from the chair. Leave without a trace. Remember, deeds not words.
Taten statt Worte, so der Wahlspruch der Suffragetten. Der Krönungsstuhl wurde leicht beschädigt, der Stein blieb oberflächlich unversehrt. Doch vielleicht bekam er auch schon einen unsichtbaren Riss, denn als Weihnachten 1950 drei Studenten aus Glasgow in die Westminster Abbey einbrachen und den Stein entführten, zerbrach er in zwei Teile.
In 1950, a group of Glasgow University students, they broke into Westminster Abbey. When they pulled it out from underneath the coronation chair, they broke it.
Die Studenten flohen zurück nach Schottland und der Stein blieb mehrere Wochen lang verschwunden. Schließlich wurde er in der Arbroath Abbey deponiert und ein Steinmetz in Glasgow flickte ihn wieder zusammen.
They took it back to Glasgow, to a Glasgow Stonemason.
Und eine Legende besagt, dass der Steinmetz den Stein dann ausgetauscht habe, sodass man gar nicht weiß, ob der echte zurück nach London gebracht wurde. Was man aber weiß, ist, dass der Steinmetz im Rahmen der Reparatur rund 30 Bröckchen abzweigte, die seitdem aufgeladen mit schottisch-patriotischer Bedeutung als eine Art Reliquien gehandelt werden. Es gibt einige Leute, die behaupten, solche Steine zu besitzen, vor allem in den USA. Ein Stück wurde auch in den Parlamentsbüros der schottischen Nationalpartei in Westminster gefunden. Das wird gerade auf Echtheit geprüft. Wir würden uns wünschen, dass dieses Stückchen hier zu uns in den Scone Palace kommt. Es kommt aber bestimmt in irgendein anderes Museum. Im Jahr 1040, als noch der echte Stone of Scone vor dem Scone Palace lag, wurde dort, wie bereits erwähnt, der schottische König Macbeth gekrönt. Seine 17-jährige Regierungszeit war gekennzeichnet von Frieden und relativem Wohlstand. Er fiel 1057 in einer Schlacht. Wohl kaum jemand könnte sich an seinen Namen erinnern, hätte nicht William Shakespeare ausgerechnet ihn knapp 600 Jahre später mit dem gleichnamigen Drama unsterblich gemacht. Wobei Shakespeares Geschichte, die einen bösartigen und besessenen Monarchen zeichnet, mit dem echten Macbeth wenig zu tun hatte. Lacht Stephen Brannigan. Der echte Macbeth war ein sehr erfolgreicher König, der die zerstrittenen schottischen Clans eine Zeit lang weitestgehend befriedete. Ich denke, er war bei den Schotten damals sehr beliebt, weil er einen gewissen Wohlstand in der Region ermöglichte. Macbeth ist das einzige Theaterstück, das Shakespeare jemals in Schottland ansiedelte. Die Orte, an denen es spielt, von Burnham Wood bis Dunsinane Hill, sind tief in der Landschaft Perthshires verankert. Und darum soll der Name Macbeth ganz groß rauskommen als Werbeträger für die Gegend. Schottland ist schon ein beliebtes Reiseziel für Touristen. Allerdings führten Pauschalreisen für USA-Urlauber bisher häufig von der Kulturmetropole Edinburgh direkt nach Inverness in den schottischen Highlands. Doch immer mehr Touren nehmen jetzt auch Perth in die Route auf. Die Region will für vielfältige Urlaubsangebote stehen, die Kultur und Natur genießen und entspannen miteinander verbinden, schildert Helen Smout, die Direktorin der Kulturbehörde Culture Perth and Kinross.
We're seeing new shops opening, we're seeing new cafes opening.
Neue Läden und Cafés öffnen. Die Stadt ist lebendiger geworden. Wir haben zwei Museen hier, einen Konzertsaal auf Weltklasseniveau und ein Theater. Man kann Wellness machen, am Fluss Tay entlang wandern, Angeln oder Natursafaris unternehmen. Wir haben gutes Essen zu bieten. Und wir lieben besonders die vielen deutschen Touristen, die schon zu uns kommen. Elaine Brady gehört zu denen, die in den vergangenen Jahren in Perth ein neues Geschäft eröffnet haben.
So, welcome to the Perth Distillery. So I'll tell you a bit about the distillery and if you like I'll tell you about how we distill.
Wer neben den in Schottland sonst üblichen Whisky-Verkostungen mal etwas anderes probieren will, kann das in Elaines Gin-Brennerei tun und versuchen, Lakritz und Anis rauszuschmecken.
Is anyone getting any particular taste from our gin? People say they get a licorice or an aniseedy taste.
Elaine Brady hat sich für die Produktion von Gin entschieden, weil der einfacher herzustellen ist.
Gin's a lot simpler than whisky.
Außerdem ist Gin ein Trendgetränk und Whisky gibt es hier ja sowieso schon überall.
And there's a lot of whisky around.
Auch Elaine Bradys Gin-Brennerei profitiert von den stolzen Schotten und neugierigen Touristen, die der Stone of Scone neuerdings in die Stadt lockt. Die angestrebte Besucherzielmarke sei um über 50% übertroffen worden, freut sich Kulturdirektorin Smout.
It was fantastic to get it back after 700 years.
Es ist fantastisch, dass wir den Stein nach 700 Jahren endlich zurückhaben. Und es war ein harter Kampf. Es gab viele konkurrierende Museen, die den Stein auch gerne gehabt hätten. Bei den Menschen hier ist das mit Stolz verbunden. Sie zeigen den Stein gerne ihren Verwandten. Aber auch Touristen interessieren sich für die ganze Historie hinter unter dem Stein. Und natürlich hilft es, dass es Verbindungen zur königlichen Familie heute gibt, durch die Krönung von König Charles auf dem Stein. Und jetzt soll die große Macbeth-Ausstellung gleich neben dem Stone of Scone im Perth Museum die nächste große Attraktion werden.
Most people will have heard of Macbeth. What they won't know is that it's a king originally, a real king.
Die meisten Leute haben von Macbeth gehört, aber die wenigsten werden wissen, dass es einen echten schottischen König mit dem Namen gab. Und einem internationalen Publikum diese Geschichte zu erzählen, die Verbindung zwischen Shakespeares Drama und unserer schottischen Region hier, das ist es, was einen Besuch in Perth interessant macht, was neu ist und was bisher noch nicht angeboten wurde.
And it's maybe not been offered before.
David Freeburn ist einer der Kuratoren der Macbeth-Ausstellung und wiegt in seinen Händen mit weißen Baumwollhandschuhen behutsam ein schlichtes, schmales Schwert.
Well, it's not Macbeth's, but it's contemporaneous.
Das hat jetzt nicht dem schottischen König Macbeth persönlich gehört, aber es ist ein Eisenschwert aus jener Zeit, 11. Jahrhundert. Und dafür, wie viele Schlachten dieses Schwert geschlagen hat, ist sein Zustand bemerkenswert.
The condition of it is remarkable.
Das rare Stück stammt von einem privaten Sammler und wird gezeigt neben einer der raren historischen Gesamtausgaben von Shakespeares Dramen.
The one I'm most excited about is their copy of the First Folio.
Das ist für mich das spannendste Exponat, das First Folio der Shakespeare-Werke, das nach seinem Tod veröffentlicht wurde und 36 Werke umfasst. Zum ersten Mal wurde hier auch Macbeth veröffentlicht. Hätte es diese Gesamtausgabe nicht gegeben, wäre Macbeth vielleicht für immer verloren gegangen.
So some say if this hadn't been published, then you know it might have disappeared.
Wichtig ist den Ausstellungsmachern in erster Linie der historische Kontext. 1603 wurde der schottische König James VI. Erstmals durch die Kronunion auch König von England. Plötzlich war alles, was mit Schottland zu tun hatte, in London angesagt und Shakespeare wollte dem neuen Monarchen gefallen. Er schrieb also ein schottisches Drama und spann um den unbescholtenen schottischen König Macbeth eine Geschichte. Seine Frau, Lady Macbeth, und ihn machte er zu Monstern.
And then you get to Shakespeare and it's completely flipped on its head. And then Macbeth becomes this sinister, troubled, you know, bad king. And he wasn't.
Mit den drei Hexen, die mit ihren Weissagungen Verwirrung stiften und die Herrschenden im Drama ins Unglück stürzen, nährte Shakespeare auch die frauenfeindliche Paranoia von König James.
There is a deep-seated misogyny in James's attitude towards women.
König James war zutiefst misogyn in seinem Glauben an Hexen, die er reihenweise hinrichten ließ. Shakespeare schrieb dieses Stück dem König nach dem Mund.
That's him writing for his king.
Und so reicht die Ausstellung auch in die politisch-gesellschaftliche Gegenwart, in der die schottische Regionalregierung eine Bitte um Entschuldigung aussprach für das Unrecht, das als Hexenverfolgten in den vergangenen Jahrhunderten widerfahren ist.
We've been really lucky to have been in touch with a tartan design company and they've been working with the Witches of Scotland.
Wir haben das Glück, dass uns eine Firma, die schottische Tartanmuster herstellt, einen bestimmten Stoff zur Verfügung gestellt hat. Denn diese Firma hat sich mit der Initiative Witches for Scotland für die Entschuldigung der Regierung eingesetzt. Und dieses Stück Stoff hilft uns, die Geschichte der Hexenprozesse hier in der Gegend zu erzählen.
The witch trials in this area.
Wer nach der Ausstellung den Kopf wieder frei bekommen möchte, der kann die Orte erwandern, die Shakespeare in seinem Drama aufgreift. Mark Hall, ebenfalls Kurator der Ausstellung, empfiehlt etwa die Hügel rund um Dunsinane Hill zu erklimmen, wo eventuell das Schloss von Macbeth gestanden haben könnte.
Dunsinane Hill Fort in popular folklore and according to Shakespeare's interpretation was the site of a castle of Macbeth.
Aber auch ein Spaziergang entlang des Tay-Flusses bis zu einer riesigen alten Eiche ist zu empfehlen. Der 400 Jahre alte Baum steht heute stellvertretend für den Burnham Woodwald, den es zu Shakespeares Zeiten noch gab und der in seinem Drama eine entscheidende Rolle spielt. Dort verstecken und bewaffnen sich die Feinde von Macbeth, mit Holzspeeren aus den Bäumen.
In Shakespeare's play, there's a prophecy which says until
in dem Stück gibt es die Prophezeiung, dass Macbeth sicher sei, solange sich die Bäume von Burnham Wood nicht auf ihn zubewegen. Aber das passiert dann bei der Schlacht. Und diese Eiche ist die letzte Zeugin des Waldes, den es hier im Mittelalter noch gab. Wer nun all dies entdecken und Perthshire bereisen möchte, für den hat Pam Dockhart, Pressechefin des Historischen Theaters in Perth, noch einen wichtigen Tipp. Man sollte darauf achten, Hotels und Eintrittskarten im richtigen Perth zu buchen. Denn immer wieder komme es zu Verwechslungen mit der Millionenmetropole Perth im Westen Australiens. Wir haben hier schon Leute mit Konzerttickets für Perth in Australien gehabt. Wir haben sie natürlich trotzdem reingelassen. Auf unserer Webseite weisen wir jetzt groß darauf hin, hier buchen Sie in Perth, Schottland. Aber wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Kollegen von der Konzerthalle in Perth, Australien, und wir haben viel Anlass zum Lachen.
Erinnert mich an eine Geschichte, die sich vor ein paar Jahren hier bei uns in Deutschland zugetragen hat. Da buchte ein junger Mann seinen ersten Interkontinentalflug, um seine Freundin in Perth in Australien zu besuchen, und landete schließlich nach mehr als 24 Stunden und mehreren Umstiegen und immer kleineren Flugzeugen am Ende mit einer Propellermaschine in irgendeinem Minikaff namens Perth in den USA. Tja. Wir aber bleiben noch in Schottland und folgen Gabi Biesinger nach Dumfries House, dem Hauptsitz der The King's Foundation, eine Wohltätigkeitsorganisation, die König Charles III. Gegründet hat, als er noch Prince Charles war. Deshalb hieß die Foundation früher auch The Prince Foundation, heute eben The King's Foundation. Was geblieben ist, sind ein Bildungscampus, ein Gesundheitszentrum für die Gemeinde und ein Nachhaltigkeitslabor und die Möglichkeit, sich das Anwesen anzuschauen.
Die Führung über die großzügigen Ländereien von Dumfries House beginnt gleich mit einem Höhepunkt, den sie sich sonst bis zum Schluss aufheben, verrät Christian Harvey, die Bildungsprojekte der King's Foundation koordiniert, mit den kleinen, rosigen Ferkeln. Die liegen im Stall unter einer roten Wärmelampe, während Mutter Sau nervös grunzend die Menschenschar inspiziert, die ihren Nachwuchs beäugt. Neben dem Schweinegatter erläutert Alex Reynolds, Herr über die Stallungen, dass alle Gewerke in Dumfries Haus ineinandergreifen und dem ganzheitlichen Harmonieansatz von König Charles folgen.
We don't look at things through a narrow lens, we look through a holistic view, tying in the philosophy of His Majesty with harmony.
Rund 16.000 Schülerinnen und Schüler lernen hier auf dem Gelände von Dumfries Haus zum Beispiel jedes Jahr, wie man sich um die Tiere erst kümmern muss, die später als Fleisch auf dem Teller landen. Und haben die einmalige Möglichkeit, an Kunststoff-Kuh Penny, einem von zwei Kalbungssimulatoren im ganzen Land, das Entbinden von Kälbern zu beobachten. Wenn man Pennys Flanke aufklappt, liegt darin ein kleines Plastikkalb.
This is Penny, our carving simulator, one of two in the country.
Schüler, Auszubildende, aber auch angehende Tierärzte kommen zu uns, um an Penny das Kalben mit allen möglichen Komplikationen zu üben, bevor sie sich an echte Tiere rantrauen.
And we can practice on these plastic apples before we actually take them on to working with the real thing.
Der Gedanke an den Kreislauf der Nahrungskette ist auch im Schulungsgarten vorhanden. Mal abgesehen vom Fisch, alles, was wir essen, ist dadurch entstanden, dass irgendjemand irgendetwas angebaut hat, erklärt Gärtnerin Katrina Donaldson.
Everything that we eat starts by somebody growing something somewhere. You know, whether that's a burger or an ice cream.
Und so kann man es auch als Lunch-Erlebnis buchen, mit dem Gärtnerteam Gemüse zu ernten, das man anschließend mit Unterstützung des königlichen Kochs zu einem Menü verarbeitet. Bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern sind Bewunderung und Respekt zu spüren für den royalen Dienstherrn König Charles. Königliche Anekdoten sind dagegen tabu. Das Presseteam seiner Majestät, das überall mitläuft, wenn wir jetzt Journalisten da sind, wacht streng darüber, dass nicht zu viel Persönliches erzählt wird. Gärtnerin Julie verrät nach langem Bohren, dass der König gerne mit einer Gartenschere durch die Beete läuft und hier und dort etwas abschneidet und sehr viel Ahnung hat von Gartenbau und Gemüse.
He does always come round the gardens, yeah. He does carry sectors, yes, yeah. And he knows what's going on in the gardens. He's knowledgeable when it comes to plants and horticulture and vegetables and different things like that, yes.
Chefgärtnerin Melissa Simpson lässt durchblicken, dass König Charles Rittersporn und Melonen liebt. Und dass zwischen den royalen Niederlassungen Dumfries und Highgrove ein echter Gärtnerwettbewerb herrsche.
You know, we're looking to grow melons. It's one of the king's favorite things. So all the gardeners, we have a bit of an in-house competition. So how are my melons coming on? Oh wow. Well. Highgrove, because it gets lots more sun. They were much bigger and juicier. So.
Wegen der südlicheren Lage und mehr Sonne seien die Melonen in Highgrove saftiger, während Dumfries beim Rittersporn die Nase vorn habe.
And Delphiniums, His Majesty loves Delphiniums. And we have an in-house competition of who grows the best Delphiniums and we grow the better Delphiniums.
In den Gärten und den Gewächshäusern geht es auch darum, traditionelle Anbautechniken und alte Sorten zu kultivieren, um sich auf das kulturelle Erbe zu besinnen, gemischt mit etwas Modernem. König Charles sei das sehr wichtig.
And what we're trying to recreate is some of the traditional skills, which His Majesty loves to maintain and manage, to make sure that that's part of our heritage, but also mix that with a bit modern things as well.
Und das nicht nur im Garten. In den Stallungen werden alte Viehsorten gezüchtet und Gebäude werden mit traditionellen Handwerkstechniken gebaut. Wie etwa eine Brücke, ganz ohne Metall, nur aus Holz, inklusive der Nägel und Schrauben. Ein Ziel der King's Foundation ist es, in praxisorientierten Kursen traditionelle Techniken an junge Menschen in Handwerksberufen weiterzugeben, die für viele britische Industrien unverzichtbar sind, etwa auch in den Bereichen Mode, Textilien oder Gastronomie. Im Restaurant der Lehrküche geht es darum, jungen Arbeitslosen eine Berufsperspektive zu bieten. Dort wird ein Mittagessen auf Sternenniveau für umgerechnet rund 15 Euro angeboten. Die Tische seien immer in kürzester Zeit ausgebucht, erklärt Chefin Livia Alexander.
We just advertise on our social media. It fills up very quickly, so within like about an hour.
Wir stellen die Essenstermine ins Netz und meistens sind wir nach einer Stunde ausgebucht. Und die jungen Menschen, die das Programm mitmachen, waren vorher arbeitslos und wir haben gute Erfahrungen gemacht, dass sie nach 6 Wochen Training bei uns dann eine Beschäftigung finden.
Unemployed before that, so that's the idea of the 6 week kind of realistic working environment.
Ganz im Sinne der ganzheitlichen Idee werden diese Projekte finanziert durch Einnahmen durch Tourismus rund um Dumfries Haus, teilweise im Luxussegment. In gemütliche Lodges, in denen manchmal sogar der König persönlich nächtigt, kann man sich einmieten. Man kann Dumfries Haus besichtigen, das eine ganz eigene Geschichte hat. Als sich 2007 kein Käufer fand und das Anwesen und die einzigartige Sammlung von Chippendale-Möbeln im Herrenhaus durch Versteigerungen aufgelöst werden sollten, konnte der damalige Prinz Charles einen Kredit aufnehmen und das Anwesen kaufen. Bei Führungen durchs Haus kann man heute die liebevoll aufgearbeiteten Chippendale-Möbel bewundern und Carol Drummond hat die dramatische Geschichte dazu.
The break-fronted Rosewood bookcase. A private investor offered Christie's 12 million.
Für dieses Bücherregal aus Palisander bot ein Käufer 12 Millionen Pfund. Aber das Auktionshaus Christie's lehnte ab, weil sie wussten, dass es locker 20 Millionen erlösen könnte. Und während der Verhandlungen kam plötzlich der erlösende Anruf: Seine Majestät hat das Geld zusammen, bringt alles zurück. Das war Rettung in letzter Minute.
His Majesty has secured the loan. Bring everything back. So really, a last-minute rescue.
Das am besten erhaltene Zimmer in Dumfries Haus ist der Pink Dining Room. Charles selbst soll ein besonderer Fan des rosafarbenen Rokoko-Stucks an den Wänden und an der Decke sein, der von den römischen Ruinen in Palmyra in Syrien inspiriert wurde. Hier empfängt der König Gäste und tafelt mit ihnen, wenn er in Dumfries Haus vorbeischaut. Über der Tafel hängt ein 35 Kilo schwerer Leuchter aus Murano-Glas mit Blütenmotiven, der mühevoll wieder zusammengesetzt wurde, nachdem er vor fast 20 Jahren in über 100 Einzelteilen im Keller gefunden wurde. Begrüßt von traditioneller Live-Musik können dort dann zum Beispiel Hochzeitsgesellschaften ein Drei-Gänge-Menü genießen, das authentisch wie im 18. Jahrhundert vom Butler serviert wird, ganz Downton Abbey-Style, wenn der Butler sich mit der Silberplatte zu einem beugt und man das Essen selbst von der Platte fischen muss. Die Zubereitung von Lachs, Fischsuppe, gebratenem Wild und Rindfleisch spiegelt die kulinarischen Gepflogenheiten wider, die in Landhäusern des 18. Jahrhunderts typisch waren, serviert auf wertvollem 100 Jahre altem Geschirr. Man muss dafür ziemlich tief in die Tasche greifen, aber kann sich immerhin auch ein bisschen einbilden, dass der König im Geiste mit am Tisch sitzt. Charles und die Königsfamilie werden auch seit langem mit Butler-Service bedient, erklärt Evan Sampson.
The Butler-Service is how we generally serve His Majesty, and that's been the way the royal family have been served in this country for many years.
Und sogar hier geht es wieder um Nachhaltigkeit, weil jeder sich nur auf den Teller füllt, was er wirklich isst, und der Rest unberührt wieder in der Küche verschwindet.
Unterwegs mit Gabi Biesinger in Schottland. Danke fürs Zuhören. Ich heiße Marc Diening und nächste Woche sind wir gerne wieder gemeinsam unterwegs, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.